Hallo, liebe Claudia. Heute das Thema finde ich total spannend und zwar, weil du eine total coole, steile These aufgestellt hast. Erzähl sie doch nochmal unseren Zuhörern.
Ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob es eine These ist. Ich würde die ja fast schon als
Statement?
zumindest anekdotisch belegt
Okay.
nehmen. Ich habe gesagt, die Deutschen sind Weltmeister im Erklären, warum es nicht geht. Ja. Also
Ja.
das, aber ich würde behaupten, dass, ich sag mal, mindestens 80% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer das unterschreiben würden. Geht dir das nicht so?
Doch, ich kenne das ja auch. Deswegen fand ich es ja auch so lustig und fand es cool, das jetzt gerade mit dir zu besprechen. Jetzt sag doch mal, du hast doch irgendwie ein Beispiel mitgebracht. Das fand ich ganz spannend.
Ja, genau, ne? Und also tatsächlich habe ich gerade einen Kunden und der beklagt sich bei mir darüber, und ich glaube, da ist er auch nicht alleine, dass sein Team immer im Verteidigungsmodus ist, ne? Und was meine ich mit Verteidigungsmodus, beziehungsweise was meint er damit? Also bei ihm ist es ein Stück Zielerreichung, Vertriebszielerreichung, dass so die Standardantwort ist: Ja, wir konnten das ja auch nicht, weil die Ziele sind zu hoch. So, na, und tatsächlich sind die Ziele auch bei ihm vom Team mitentwickelt worden. Also insofern ist es jetzt erstmal nichts, wo ich halt sage, so, ich habe euch gesagt, macht eine Umsatzsteigerung von 100%, go, ja,
Was? Das hat er nicht gemacht?
sondern
Warum nicht? Nein, okay.
Ist doch normalerweise die erfolgsversprechende Variante. Das ist das Problem. Ziele von oben vorgeben, das ist die Lösung. Ja.
Genau.
So, ne? Und da ist so ein Stück für mich so die Frage, was steckt dahinter? Und wie kann man es, also A, also besser verstehen und B, dann vor allem bearbeiten. Ne? Und also deswegen fand ich diesen Begriff Verteidigungshaltung oder Verteidigungsmodus ganz spannend, weil da steckt dann ja vielleicht schon sowas wie, ich nenne es mal Scham, möglicherweise hinter, ne, dieses oder schlechtes Gewissen oder Schuldgefühle oder, ja. Weil sonst müsste ich mich ja nicht verteidigen, wenn ich mich nicht ertappt fühle. So,
Ja.
ne, aber vielleicht gibt es auch andere
Da würde
Ursachen,
ich
die sind
mit
wir jetzt
Marshall
nicht, kann.
Rosenberg, der
Entschuldige.
weiß ich nicht, aber manchmal frage ich mich halt, ob das, was Marshall Rosenberg, ich würde nicht immer sagen, alles, was Marshall Rosenberg gesagt hat, war super. Der ist ja der Erfinder, der für alle, die den noch nicht kennen, der Erfinder der gewaltfreien Kommunikation. Und bei ihm gibt es so einen Satz, der sagt, jeder Mensch macht was für sich und nicht unbedingt gegen was gegen andere. Das heißt, die Menschen erfüllen
Ja.
sich ja damit eigene Bedürfnisse. Ich glaube, ich würde es eigentlich auch unterschreiben und sagen, ja, vermutlich. Und jetzt mit dieser Brille drauf gucken, was haben die Mitarbeiter eigentlich davon, dass sie in diesem Verteidigungsmodus sind? Was könnten denn so, einfach so, wir können ja so ein bisschen überlegen, ne? Was könnten so Ursachen sein, dass Menschen in Teams in Verteidigung gehen, obwohl, und das ist ja das Spannende, sie die Ziele ja gemeinsam, also es ist ja nicht so, jemand hat gesagt, hier, mach, ja, so wie du gesagt hast, 100% Umsatzsteigerung, sondern es war abgesprochen. Und dann kommt so ein Trainer und der will mit denen was machen und dann sagen sie, ach nee, die Ziele sind einfach viel zu hoch und deswegen können wir sie nicht erreichen.
Ah ja, also ich meine, warum sage ich das? Das eine ist vielleicht also ein Eingeständnis, dass ich mich vielleicht auch überschätzt habe. Also ich ziehe jetzt mal eine Analogie. Also wenn ich dir sage, Sanna, ist kein Problem. Im September laufe ich einen Marathon mit. Unter 3 Stunden.
Oh, wow. Also ich laufe nicht, aber ich gucke dir gerne zu, meine Liebe. Ich stehe am Rand und klatsche
No,
dir
no,
zu.
das kommt nicht in Frage. Also ich bin mal Marathon gelaufen und das war keine gute Erfahrung, muss ich
Eben, mein Mann ist auch gelaufen und das war für ihn auch keine gute Erfahrung, deswegen habe ich keine Lust.
sagen. Also deswegen, aber ich meine, wenn ich dir jetzt, also ne,
Ja,
jetzt
das
sagen würde,
versprichst.
ne, jetzt ist ja im Grunde, September ist ja jetzt
noch
mehr
ein
oder
bisschen mehr.
weniger vor der Tür oder im Herbst oder wann auch immer. So, und dann hätte ich mich ja komplett selbst überschätzt und gut, dann wäre es vielleicht auch Unwissenheit gewesen. Und dann habe ich mich damit auch, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein gutes Beispiel ist, weil dann habe ich mich vielleicht auch nicht damit auseinandergesetzt, ob das Ziel überhaupt erreichbar ist oder es für mich geprüft. Ne?
Vielleicht insofern nicht ganz, also an sich verstehe ich schon, das Bild ist gut, allerdings beim Marathon kann es ja sein, also die wenigsten laufen ja irgendwie ständig Marathon und wissen, was da für auf sie zukommt und welche Schmerzen sie durchleiden müssen, wie viele Wochen Training sie brauchen. Ich würde sagen, in so einem Unternehmenskontext, wenn die Leute an sich ja in ihre richtigen Rollen besetzt ist, du machst ja keine Fehlbesetzung, ja, also wenn du, keine Ahnung, irgendwie so ein Schrauben verkaufst, dann holst du dir jetzt bestimmt nicht irgendwie jemand aus der Ernährungsbranche, der jetzt die Schrauben erklären soll, ja, sondern holst dir jemanden, der ein bisschen sich technisch damit auskennt. Insofern, diese Leute waren ja vermutlich richtig auf ihren Jobs und hatten ja eine Ahnung, vielleicht. Dann ist ja die Frage, warum sind sie dann dennoch in Verteidigungsmodus? Haben sie das überschätzt oder haben sie nur Ja gesagt, weil es gerade auch quasi gut war und der Chef dann damit zufrieden war? Oder was könnten so die Gründe sein?
Also wie gesagt, also ich glaube halt immer dieses Scham-Schuld, ne? Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz spannend zu beleuchten, ne? Weil was ist nämlich ein Effekt von Scham und Schuld? Ist ja nämlich, ich sag mal, das ist ja eine negative Energie. Ne? Also wenn ich mir jetzt Schuldvorwürfe mache, ne? Also ich habe jetzt das und das nicht erreicht, ja, aber ich war ja auch faul und ich habe zu viel gegessen und nicht genug trainiert, dann ist das ja nicht unbedingt eine Haltung, aus der ich gestärkt hervorgehe und sage so, also alles klar, ich war faul, ich esse zu viel, ich trainiere zu viel. Ja. Nächstes Jahr wird es ganz bestimmt, ja, mit dem Marathon. So, das ist ja eher, also da ziehe ich ja gar keine Energie raus.
Nein.
So, ne? Also weil man versucht sich ja zu verstecken und macht sich selber fertig. Und wenn ich mich selber fertig bin, mache, dann bin ich ja eher negativ behaftet. Und aus so einer negativen Haltung heraus, auch mir selbst gegenüber, komme ich ja gar nicht unbedingt ins Tun. Ja? Also deswegen finde ich, wenn jemand so sich so verteidigt, steckt da für mich erstmal nicht unbedingt so ein proaktives, vielleicht auch selbstzufriedenes, im positiven Sinne selbstzufriedenes Selbstwertgefühl hinter. Ja, weil es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, ja, das konnte ja auch gar nicht, denn die Ziele waren zu hoch. Also das ist ja auch unmöglich, das können wir gar nicht erreichen. Oder ob ich sage so, also ja, also realistischerweise, wir haben schon ein ordentliches Wachstum hingelegt. Und das Ziel war jetzt tatsächlich ein Stück zu ambitioniert. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir es nächste Woche oder in einem Monat oder in einem Jahr oder was auch immer da die Spannen sind, erreichen. Mhm. Na, also wenn ich jetzt sage, ja, also es ist ja nicht verkehrt zu reflektieren, zu sagen, also das Ziel war vielleicht tatsächlich zu hoch, weil wir haben Effekt 1, 2 und 3 unterschätzt. Aber das ist ja eine andere Haltung, als komplett abzublocken und zu sagen, ja, das konnte ja auch gar nicht gehen. So, und dann Rückzug.
Ich meine, man tut gut wahrscheinlich daran, sowieso als Geschäftsführer, Führungskraft, wie auch immer, da die Ziele so smart wie möglich, also im Sinne des Smart-Ziele setzen quasi, definiert. Aber ich nehme an, da ist es so geschehen. Und dann aber quasi, wenn ich der Geschäftsführer wäre, würde ich wahrscheinlich denjenigen zur Rede stellen und sagen, inwiefern ist es denn zu hoch gesetzt? Ne? Wir hatten das ja besprochen. Was hindert dich daran, diese Ziele zu erreichen, damit vielleicht ich diesen Menschen ja aus diesem passiven, ich bin in einer Opferrolle, ich kann es gar nicht erreichen, mit mir geschieht was, ich soll dieses Ziel erreichen und darüber hinaus, entweder ich tue so oder ich habe tatsächlich vergessen, dass wir es gemeinsam gesetzt haben und jetzt habe ich gar keinen Anteil mehr daran.
Ja, also ist, glaube ich, es ist aus meiner Sicht wahrscheinlich der einzige Hebel, den du gerade nennst, der wirklich am Ende hilft, ne? Also zu fragen, was ist denn dein Blick da drauf, ne? Wobei ich denn da auch, ich habe mal diesen Satz gehört, ne? Wer nach dem Warum fragt, fragt nach der Müllabfuhr. Und damit ist halt so gemeint, wenn ich halt frage, ne, warum konntest du das denn jetzt nicht erreichen, dann sagt mir die andere Person, naja, weil also das operative Tagesgeschäft ist so hoch und dann muss ich diesen ganzen Admin-Kram machen und dann muss ich noch dieses und jenes und es geht ja gar nicht und Frau Meier ist auch noch krank, also so und das interessiert mich ja. Ich sag mal, eigentlich gar nicht. Ne? Also wenn natürlich strukturelle Probleme da sind, dann interessieren die mich schon. Aber für mich ist ja eigentlich nicht interessant, warum es rückwirkend nicht funktioniert hat. Für mich ist ja interessant, warum es nach vorne, also wie es nach vorne gehen kann. Ne? Und das ist, ne, wenn wir jetzt auf diesen Twist kommen, was ich eingangs gesagt habe, wenn die Deutschen sind Weltmeister erklären, warum es nicht geht, da muss doch die Frage sein, ne, wir müssen doch eigentlich Weltmeister darin zu sein, nach Lösungen zu suchen, wie es doch gehen kann. Es ist ja eine andere Fragestellung. Aber warum könnte das nicht gehen? Und zu sagen, okay, ambitioniertes Ziel, wie könnte es denn gehen?
Genau,
Ne?
was könnte dir
Und dann
helfen?
beschäftige ich mich ja auch ganz anders damit, als wenn ich sage so, oh, Sanas hat gesagt, ich soll. Pff, das kann ja eigentlich nicht gehen, weil wie soll ich das denn erreichen? Ich habe eh schon so viel zu tun, da, 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 da. Das heißt, wenn ich sage, so, Sanas hat gesagt, das wird knifflig, wie könnte ich es machen? Ne? Und dann kann ich ja auch als Führungskraft reinkommen und sagen, wie kann ich Ihnen dir dabei helfen?
Ich glaube, aber was auch wichtig ist, dann darunter zu verstehen, das ist, da gibt es tatsächlich Studien, so, also von Sozialforschung, dass einer der höchsten Werte in Deutschland nach wie vor die Sicherheit ist. Das heißt, die Menschen sind sehr sicherheitsbedacht. Alles, was so aus für sie unsicher wirkt, das muss ja gar nicht unsicher wirklich sein. Ist ja die Frage, wie nehme ich denn Dinge wahr? Was ist wirklich unsicher? Aber wenn ich schon annehme, das ist für mich so unsicher, vielleicht dieses Ziel zu erreichen, und ich eher sicherheitsbedacht bin und denke, ja, eigentlich, ne, das erreiche ich und das ist eigentlich gut möglich. Und selbst wenn ich noch dreimal krank werde, dann habe ich es trotzdem gut im Griff. Und das andere bedeutet, ich muss vielleicht viel mehr machen oder ich muss Dinge ändern oder anders arbeiten. Und das bedeutet ja
Ja,
Unsicherheit.
das bedeutet auch Anstrengung, ne? So, wobei, ne, wenn ich halt irgendwie an Anstrengung denke, ne, also ich glaube halt, Menschen strengen sich grundsätzlich ja schon auch gerne an, ne? Also jeder will ja eigentlich leisten, ne? Und auch Menschen, die sagen, die von sich sagen, sie sind faul, haben mit Sicherheit Bereiche, in denen sie alles andere als faul sind, sondern sich einbringen, ne? Und das bringt mich so ein Stück nochmal zum Thema unseres letzten Podcasts, ne? Nämlich dieses Thema, was ist denn eigentlich die Geschichte? Ne? Also, so, wenn ich jetzt halt sage, so, wir wollen unser Vertriebsziel erhöhen, ist das ja auch nicht unbedingt ein entsprechendes Ziel. Ne? Also, warum sollte ich dafür aufstehen, dass der Umsatz höher wird? Ne? Und kann man als Unternehmer sagen, ist doch klar, ne? Damit die Gehälter bezahlt werden und wir mehr Gehälter zahlen können und neue Kollegen einstellen können und mehr Kunden bedienen können und unsere Produkte in die Welt bringen. Aber genau diesen Kontext dann tatsächlich herzustellen, ne? Warum ist es wichtig, dass wir diese Ziele erreichen, ne? Welchen Beitrag leisten wir damit, wozu? Ne? Das ist dann vielleicht auch nochmal was motiviert, ja.
Nun bin ich ja eine Befürworterin der intrinsischen Motivation. Ich weiß, die kriegt man nicht überall und nicht in jeder Rolle und so weiter. Und wenn jemand ungern in seiner Rolle ist, dann kann man da jetzt nicht per se irgendwie von außen ihm jetzt Motivation beibringen. Aber was sind denn so deine Ideen? Wie könnte man in so einem Widerstandsmodus trotzdem vielleicht die Mitarbeiter motivieren und sagen, hey, pass auf, was wären so Ideen, damit man diesen Widerstand zumindest erstmal aufbricht? Es geht ja gar nicht, dass er ganz verschwindet, aber erstmal aufbrechen kann.
Naja, also Ryan Deasy haben so ein Bild von internalisierter externer Motivation.
Das klingt schon mal gut, das darfst du jetzt erklären.
Und also die Idee dahinter ist, ich weiß nicht, ob ich das Beispiel vielleicht auch schon mal mit dir geteilt habe, ne? Also du hast zwei Schulkinder und beide müssen Hausaufgaben machen und wollen aber lieber draußen spielen. So, ne? Und bei Kind 1 sagen die Eltern, Schatz, es wird gespielt, wenn die Hausaufgaben fertig sind. So, ne? Also Motivation komplett. Diese Hausaufgaben zu machen, extrinsisch, weil ich kriege eine Belohnung. Ich kann nämlich das machen, worauf ich
Genau.
wirklich Spaß habe, nämlich spielen. Wenn ich das mache, also macht Kind das eins dann vielleicht auch seine Hausaufgaben. Ne? Bei Kind 2 sagt dann das Elternteil eher, Kind, du, spielen ist gut, kannst du auch machen. Nur denke dran, bei Schule sowieso oder du willst Astronaut werden oder. Und dafür brauchst du halt einfach sehr gute Noten. Und vielleicht überlegst du das dann nochmal mit deinen Hausaufgaben und gehst danach erst spielen. Ja? Kannst du auch noch ein bisschen klarer formulieren. Ne? Du willst Astronaut werden, also mach erst deine Hausaufgaben. So, und dann ist sozusagen bei Kind 2, weil es will vielleicht Astronaut werden, denn diese Motivation, die Hausaufgaben zu machen.
Ist auf dem Weg dorthin.
Also deswegen ist es sozusagen eine internalisierte externe Motivation, weil es hat immer noch keinen Spaß daran, die Hausaufgaben zu machen. Also die Tätigkeit an sich erfüllt es nicht. Aber es sieht die Notwendigkeit und macht es deswegen schon mit einer höheren Gewissenhaftigkeit
Als Kind eins.
als Kind 1, das eigentlich nur spielen will und deswegen
Fertigeinbildung.
überall einen Satz hinschreibt, ohne drüber nachzudenken. So. Ja, und das ist ja im Grunde auch im Berufsleben so. Und letzten Endes haben ja die wenigsten von uns Jobs, wo ihnen alles Spaß macht und
Nein.
alles extrinsisch motiviert. Ne?
Echt bei dir
Aber
nicht?
wenn ich die Notwendigkeit sehe, ne? Also hier ich weiß nicht, ich glaube Markus Feeth heißt er, ne? Ich will immer Sven Feeth sagen, aber ich glaube, das wäre anders.
Sven
Ja.
Feeth ist der DJ, glaube ich. Wenn ich mich
Genau.
recht entsinne.
Und der hat halt mal gesagt, so, die eigentliche Frage ist, wofür bin ich eigentlich bereit, auch ein Opfer zu bringen?
Ja, genau.
So, ne? Also es muss mir nicht alles Spaß machen. Und
Nein.
so, da würde ich halt als Führungskraft hingucken. Ne? Ich habe so ein bisschen deine Frage
Ja, da bin ich ja
verloren,
froh, dass ich
sorry.
als Mutter das. Was habe ich?
Ich habe deine Frage verloren. Du hast ja irgendwas zu mir
Es
gesagt, was ich
macht nichts,
beantworten
es ist
soll. Ich habe es
gut.
vergessen.
Nee, doch, du hast sie aber beantwortet. Ehrlich gesagt, du hast sie beantwortet. Und ich bin froh als Mutter, dass ich eher die Eltern vom Kind 2 bin und versuche
Gut.
immer das höhere Ganze, also dass wir jetzt manchmal das Jetzt opfern für ein größeres Ziel, was das Kind ja auch spannend und attraktiv findet. Und, ne? Und so kannst du ja auch das machen mit den Mitarbeitern, weil wenn ich nur sage, ja, es geht um den nächsten Monat, ja, dann ist es vielleicht auch ein bisschen spannend, aber noch nicht ganz. Aber wenn ich sage, ja, aber wenn unsere Umsätze wachsen, dann können wir uns auch vielleicht ein besseres Büro leisten. Vielleicht, weiß ich nicht, ne? Kann ja auch was Attraktives sein für die Mitarbeiter, ein schöneres Büro.
Absolut,
Oder wir
ja.
können uns endlich die Kaffeemaschine, die schöne kaufen, die wir schon immer haben wollten. Oder das ist dann im Grunde genommen schon ein bisschen extrinsisch, aber also es dient ja einem höheren Ziel. Pass auf, ne? Mehr Wachstum bedeutet auch viel mehr Annehmlichkeiten für die Belegschaft. Ja, es kann auch bedeuten, dass ich vielleicht Sportmitgliedschaften dann doch noch mal überlege, ne? Also so Dinge, die den Mitarbeitern ja als Benefits auch Spaß machen. Weil wenn ich immer kurz vor knapp bin, dann werde ich möglichst die Benefits wegstreichen und nur das
Ja.
Notwendigste machen.
Na klar.
Das heißt, der
Klar,
Mitarbeiter
ja.
hat unbedingt was davon, wenn es und die Gehälter hoffentlich dann auch noch pünktlich gezahlt. Gut, die meisten Unternehmer sind wirklich so, dass sie versuchen, also lieber sich selber nichts auszuzahlen. Also so kenne ich die ganz viele, insbesondere so im
Ja.
Mittelstand und so weiter. Ich kenne eher so ganz wenige, die dann sagen, ach nee, ich zahle mir das jetzt mal aus und dann ist mir egal, was mit den Mitarbeitern. Gibt es leider auch, aber wirklich selten. Ne? Also eher ist es ja so, dass man guckt, dass es den
Ja, das
Mitarbeitern
stimmt.
gut geht.
Ja, also ich glaube halt, die Herausforderung, die hier eben besteht, ist, dass halt so eine, also so eine Haltung, ne? Ich kann nicht, weil, ist ja im Grunde was, was ja auch ganz, also eine Haltung, die man im Zweifel, wenn es schlecht läuft, über Jahre antrainiert hat, ne? Also man, im Grunde ist es ja auch irgendwie so ein,
Ja,
ne,
stimmt.
dieses, es ist ja durchaus gesellschaftlich en vogue, zu sagen, ja, es ging ja auch nicht, weil die Umstände waren ja nicht so, ne? So dieses auch in Schutz nehmen, gegenseitig zu sagen, ja, aber guck mal, du konntest das ja gar nicht schaffen, weil die Rahmenbedingungen, ne? Also die wenigsten sagen ja jetzt auch im Freundeskreis, naja, hast ja auch dich nicht angestrengt, ne? Also denk doch mal über neue Lösungen nach. So, ne? Und das ist, glaube ich, was halt, wenn du so eine Grundhaltung hast, dass ich es nicht beeinflussen kann. Ne? Also es ist ja, gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen. Ne? Und dieser eine ist halt dieses Sachen geschehen mit mir und ich kann sie nicht beeinflussen. Und die andere Perspektive ist, klar passieren auch Sachen mit mir, aber ich habe einen Einfluss darauf. Und wenn ich halt dieses denke, ich habe hier einen Einfluss
Ich glaube,
darauf,
ja,
kann ich
genau.
ja ganz viel erreichen, ganz anders an Sachen rangehen, als wenn ich sozusagen vorher
Stimmt.
schon resigniere
Das
und
stimmt.
dieses Möglichkeitenspektrum nicht gesehen
Das
habe,
stimmt.
ne?
Ich glaube, beides ist wichtig. Einerseits eben auch zu gucken, wer hat denn tatsächlich auch aktuell schwierige Umstände, ja, wenn ich so eine alleinerziehende Mutter habe und die drei Kinder zu Hause sitzen hat und jetzt die Umsätze quasi mit hochschrauben soll. Und wenn ich dann, vielleicht hat sie ja mehr Herausforderungen, ja, eventuell, das wissen wir nicht. Ne? Kann ja auch sein, dass diese alleinerziehende Mutter das beste Pferd im Stall ist, in Anführungsstrichen, und die besten Zahlen reinfährt. Das ist jetzt pauschal nicht zu beantworten. Aber ich glaube, einerseits ist es wichtig, dann zu erkennen, wir sind unterschiedlich, wir haben unterschiedliche Lebensrealitäten und tatsächlich können die auch dazu vielleicht beitragen, dass mein Widerstand groß wird, weil ich irgendwie so viel auf meinem Teller habe. Vielleicht. Fragzeichen. Als Geschäftsführung vielleicht auch da, irgendwie ein bisschen offen zu bleiben und zu fragen oder hinterfragen. Das andere ist aber auch, wenn Menschen sich auch ein bisschen fast da drin suhlen, vorsichtig gesagt, ne? Also dieses, naja, nun ist es so, dass ich, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach, ich bin jetzt die Migrantin, ja. Also ich kann, jetzt spiele ich überall in Anführungsstrichen, die Migrantin-Karte, ja. Egal, was geschieht, wer mir Feedback gibt, was ich für schlechte Arbeit mache, immer bin ich dann die Migrantin. Ja, ist ja klar. Die wollen mich diskriminieren. Ist ja klar. Ist ja nur, weil ich eine andere Hautfarbe. Ist ja klar. Ne? Und das kann ich auch, ehrlich gesagt, internalisieren. Ich bin auch teilweise in Workshops, wo das manchmal sogar unbewusst geschieht. Also die Leute wollen nicht das unbedingt internalisieren, aber weil es tatsächlich auch häufiger passiert, dass die dann nicht mehr so gut differenzieren können, ist es jetzt wirklich was zu meiner Arbeit, wie ich mich benehme, oder hat es jetzt wirklich eine andere Ursache? Und da eben auch nicht alles immer in die gleiche Ecke zu schieben und sagen, ja, klar, ich bin ja Opfer, weil ich habe sowieso eine dunkle Hautfarbe und ich bin Migrantin. Also alles, was gegen mich geht, hat was mit mir, mit meiner Person jetzt und meinem Aussehen zu tun.
Naja, das sind jetzt ja im Grunde zwei Effekte, die du ansprichst. Ne, das eine ist für mich das Thema erlernte Hilflosigkeit. Ne, das geht ja zurück auf Seligman. Und für alle, die das nicht kennen, Seligman hat, ich glaube, es war in den 60er, 70er Jahren, Experimente mit Hunden gemacht und hat die armen Tiere in Boxen gesetzt und ihnen Elektroschocks gegeben. Na, also ich verkürze das Setting jetzt ein bisschen. Und die Tiere hatten im Grunde keine Möglichkeit auszuweichen, sondern waren eben diesen Elektroschocks und diesen Schmerzen ausgesetzt. So, ne? Und in der zweiten Welle des Versuchs haben sie dann die gleichen Hunde wieder in so eine Box gesetzt, aber diesmal war die größer oder hatte einen zweiten Teil, sodass die Hunde dem Schmerzen ausweichen könnten. Und die haben es dann eben gemacht, dass sie dann die Hunde, die halt vorher diese Elektroschocks bekommen haben und nicht ausweichen konnten, als sie die dann halt in diese andere Box gesetzt haben und die wieder die Elektroschocks bekommen haben, sind sie im Grunde reglos liegen geblieben und haben es stillschweigend ertragen. So, ne? Und Hunde, die das vorher nicht machten, die sind halt aufgesprungen und sind dann eben in den anderen Teil der Box gegangen, um so dem Schmerzen auszuweichen. Und das ist im Grunde dann diese erlernte Hilflosigkeit. Die Hunde haben gelernt, alles, was ich mache, ich kann mir nicht helfen oder ich habe hier keine Möglichkeit. Ne? Und dieses Bild kann man eben auch auf Menschen übertragen. Ne? Wenn ich halt gelernt habe, dass was immer passiert, ich meine Situation nicht verändern kann, beispielsweise weil ein voriger Chef mir vielleicht nie was erlaubt hat, Menschen mir enge Grenzen gesetzt haben und ich nichts beeinflussen konnte, dass ich halt auch sozusagen resigniere und denke, ich kann nichts verändern. So, ne? Das ist ein Teil, weil ich halt irgendwie mich eh machtlos fühle und hilflos fühle. Und der zweite Teil, den du angesprochen hast, ist dann wieder so ein Stück dieses Narrativ. Ne? Also ich füge meiner Geschichte, mein Erleben im Grunde eine Erklärung hinzu. Ja? Weil ich Migrantin bin, weil ich so und so bin, passiert mir das. Ne?
Genau das. Ja.
Und wenn das halt so über Jahre antrainiert ist, ist es natürlich total schwer, herauszukommen.
Es braucht ja erstmal eine Reflexionsebene, ne? Egal, also jetzt, das ist ja nur eine Geschichte von vielen, ne? Es braucht eine Reflexionsebene, dass ich selbst in den verzweifeltesten Momenten meines Lebens noch häufig, zumindest nicht immer, aber häufig noch eine Entscheidungsmacht habe oder ne, es gibt wenig Situationen, wo man gar nichts mehr machen kann, im Grunde genommen. Ne? Also es gibt so eine Geschichte, ich finde die schon hart genug, aber will die auch gar nicht so sehr auspacken, aber da geht es um eine krebskranke Mutter eben. Die eine Geschichte ist, okay, jetzt bin ich erstmal überfordert, weil meine Mutter hat Krebs und ich, ja, das macht ja auch was mit einem und jetzt werde ich hilflos und kann gar nichts mehr und ziehe mich zurück. Oder aber, weil dieses Krebs ist Endstadium meinetwegen in dieser Geschichte gewesen, das ist wirklich eine reale Geschichte übrigens, und die Frau entscheidet sich aber dann, das zu machen, was noch geht. Ja? Sie hat versucht irgendwie dann zu gucken, okay, wie kann man ihren Schmerz verbessern? Gibt es irgendwelche Krankengymnastik, die sie besuchen kann? Wo kann sie denn jetzt wohnen, damit sie schnell bei ihr ist, wenn sie was braucht? Ne? Und das, da kommen wir dann wieder in diesen Wirksamkeit. Selbst in dieser verzweifelten Lage, Mutter ist krebskrank, kann ich mich entscheiden, nicht mich in mein Schneckenhaus zurückzuziehen und zu gucken, was kann ich denn noch machen trotzdem? Nun ist das natürlich ein hartes Thema, aber in Unternehmen ist es ja ähnlich. Ne? Ich kann ja auch sagen, okay, vielleicht ist die aktuelle Situation gerade schwierig, vielleicht ist Umsatz machen schwierig, vielleicht eventuell erscheinen mir die Ziele vielleicht auch wirklich hoch, wie bei deinem Beispiel, weiß ich nicht. Man kann aber trotzdem gucken, was ist denn noch, was können wir denn trotzdem machen in dieser Lage?
Ja, also ich meine, es ist natürlich jetzt schwierig, nach dem traurigen Beispiel den Tschüss zu kriegen.
Ich weiß.
Aber also tatsächlich in der Tat, ne? Und ich meine, das, die Herausforderung ist eben, wenn sich so ein Selbstbild oder so eine Haltung, naja, so auch verfestigt hat, ich kann halt eh nichts tun, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, da die Kraft auch wieder rauszufinden. Ne? Kostet also auch, also, und das eine ist halt in deinem Beispiel, ne? Wie kann ich mich da positionieren, ne? Und was kann ich daraus machen, wer kann mir dabei helfen? Hat ja durchaus auch was mit Resilienz zu tun, ne? Oder eben, wenn ich halt als Führungskraft mit so einem Team oder mit einzelnen Mitarbeitenden zu tun habe, ne, dann ist es natürlich, also da kann ich halt nicht erwarten, dass ich sage, so komm, tschakka, wir überlegen jetzt mal, was deine Lösung ist und dann wird es schon gehen. Ne? Sondern das ist eben tatsächlich aus meiner Sicht schon auch ein Prozess, der sehr, sehr lange dauert.
Ja. Wenn wir das jetzt so zusammenfassen würden, wir sprechen ja schon eine Weile miteinander und wollen das jetzt irgendwie zum guten Ende bringen für alle, die zugehört haben. Wenn wir das jetzt so mal zusammenfassen würden, was wäre denn aus deiner Perspektive hilfreich für die Führung in dieser Situation? Jetzt nochmal einmal so Key Points, was könnten die denn machen?
Naja, also wenn wir den Eingangsgedanken nochmal aufnehmen und sagen, da steckt sowas wie Schuld, Scham, schlechtes Gewissen hinter, dann ist das kein gutes Gefühl, um ins Tun zu kommen. Und dann ist eben die Frage, wie ich als Führungskraft vielleicht auch ein bisschen Freude und Leichtigkeit vermitteln kann. Ja? Und dieses Spielerische vielleicht reinzubringen oder zu sagen, Mensch, okay, dann lass uns mal gucken, wie es geht. Und das wäre dann aus meiner Sicht halt der zweite Punkt, immer zu fragen, wie. Ja? Also wie könnte es denn gehen? Was brauchst du? Ja? Und wenn dann halt jemand sagt, ja, ich will jetzt aber niemanden irgendwas aufschwätzen oder, na, dann ist für mich so zum einen die Frage, nochmal das Ziel zu klären, ne? Also, dass wir gesagt haben, was ist so der Kontext? Ist das eigentlich klar? Brauchst du vielleicht auch ein anderes bisschen Geschichte, ein bisschen mehr Input, Kontext? Und ich sag mal so, wenn die andere Lösung kann natürlich sein, ich bin im Vertrieb und ich hasse es, mit Menschen zu sprechen.
Kein gutes Kombo.
Würde ich sagen, gut, dann muss man vielleicht auch noch mal gucken, wenn es halt so wieder, komplett wieder die eigene Natur ist, ob es dann halt an der richtigen Stelle ist. Aber na, auch das ist dann ja im Grunde eine wertschätzende Diskussion, weil ne, dieses, du hast Stärken, wo das bringen stimmt. wir die ein? Ne? Das wären so für mich die beiden, drei Aspekte, die
ja, das fasst es doch ganz gut zusammen, was wir jetzt gerade besprochen haben. Es war mir eine Freude, wie immer. Und ich habe mich gefreut, über dieses Thema mit dir zu sprechen. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und tschüss.